Ich predige heute Morgen über ein Thema, und zwar die Wiederkunft Jesu und die Endzeit. Die Wiederkunft Jesu und die Endzeit. Ich hatte an Karfreitag über alttestamentliche Hintergründe gesprochen, von der Kreuzigung, an Ostersonntag über die Schrifthinweise zu seiner Auferstehung. Und dann ist im Alten Testament ganz viel die Rede davon, dass dieser Menschensohn wiederkommen wird, dass am Ende der Zeit wunderbare Dinge geschehen. Zwar sind so viele Aussagen dort, dass man sie kaum alle aufzählen kann, in einer Predigt schon gar nicht, aber zumindest Ansätze davon. Jesus wird wiederkommen. Man muss sich das Alte Testament so vorstellen, dass die Leute einen Blick hatten nach vorne. Sie konnten schauen bis zur Kreuzigung. Sie sahen etwas, dass Jesus, sie wussten ja nicht, wie er heißt, leiden würde für die Menschen. Und dann stand da etwas, dass er aus dem Tod wieder herauskommt, dass er die Verwesung nicht sieht. Aber dann die ganze Folgezeit, die Zeit, in der wir jetzt leben, diese Zeit, wo die Gnade von Jesus gilt, wo die Gemeinde der Christen sich sammelt, die war sozusagen wie so eine Versenkung, die haben sie nicht gesehen. Deshalb sagt der Paulus im Epheserbrief, dass er von einem Geheimnis redet, das den Menschen bisher nicht kundgetan wurde. Das heißt, diese Zeit, in der wir jetzt leben, ist im Alten Testament ein Geheimnis, nämlich dieses Geheimnis, dass Christus in uns lebt durch den Glauben. Und die Leute sehen in der Bibel erst wieder weiter am Ende, wenn Jesus wiederkommt und sein Friedensreich aufrichtet. Darüber gibt es dann wieder ganz viele Aussagen in der Bibel. Ja, man kann also schauen praktisch bis zur Kreuzigung und Auferstehung. Dann ist so eine Art Versenkung, wo man nichts sieht, weil man drüber wegschaut. Und am Ende ist die Wiederkunft von Jesus und dieses Friedensreich, das Jesus in Israel beginnt, über die Erde aufbauen wird. Und über diese Wiederkunft möchte ich sprechen. Wir hatten ja gerade im Glaubensbekenntnis vorhin gesagt, von dannen er kommen wird. Ist die Frage, ob Sie das glauben, dass er kommen wird. Jesus hat eine ganze Reihe von Gleichnissen gebraucht, wo er so erzählte von einem Herrn, der außer Landes ging, längere Zeit, und dann seinen Mitarbeitern Verantwortung gab. Sie kennen vielleicht dieses bekannteste Gleichnis, wo er Talente verteilte. Talente sind Geldbeträge. Jedem nach seinen Fähigkeiten gab er Talente und sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Oder ein anderes Gleichnis, wo er auch Dienern Verantwortung gab, bis er wiederkommt und sagt, wachet, denn der Herr kommt zu einer Stunde, wo ihr es nicht wisst. Oder das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die auf einen Bräutigam warten, der irgendwann kommen soll. Ja, lauter solche Wartegleichnisse, wo er sagt, ich werde wiederkommen, aber ihr müsst betend warten. Ist die Frage, ob wir damit rechnen, dass er wiederkommt. Der bekannteste Vers zur Zeit Jesu, soweit ich das einmal gehört und gelesen habe, damals aus dem Alten Testament war Daniel 7, Vers 13 folgende, da heißt es, ich schaute in den Nachtgesichten und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, der einem Menschensohn glich und gelangte bis zu dem Hochbetagten und er wurde vor ihn geführt. Ihm wurde Macht verliehen und Ehre und Reich, dass die Völker aller Nationen und Zungen ihm dienten, seine Macht ist eine ewige Macht, die niemals vergeht und nimmer wird sein Reich zerstört. Soweit ich weiß, kannte das damals jedes Kind schon fast, diesen Vers, da wird einer kommen mit den Wolken des Himmels. Dieser Menschensohn, auf den sie warteten und sie dachten, das wird dann herrlich sein, der wird da aufräumen und Frieden schaffen und alle Feinde besiegen und Israel wird so die Krone der Welt werden. Gott sagte seinem Volk, freut euch nicht zu früh, dieser Tag, auf den ihr wartet, ist eigentlich nicht nur ein Tag der Sonne, so strahlend wie heute, sondern ein Tag des Wolkendunkels. Das heißt, in dieser Endzeit werdet ihr ziemlich schlimme Dinge erleben, ehe dann wirklich die Sonne durchbricht. Im Thessalonicher Brief steht, dass Jesus wiederkommen wird bei dem Schall einer Posaune und dann werden die Gläubigen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen. Es ist ein bisschen schwer, sich vorzustellen, dass wir in Wolken verschwinden werden, ohne gestorben zu sein. Manche denken, das sei so ein Phantombild der Bibel. Aber wenn man zum Beispiel so ein Raumkapsel betrachtet, wie die Leute da so schwerelos drin schweben und sogar ihre Tasse in den Raum hängen, ohne dass die verschüttet, ist es gar nicht so schwer, sich das vorzustellen, weil man es sieht. Gott ist der Schöpfer der Schwerkraft, er ist auch der Überwinder und er kann uns zu sich holen, wenn Jesus wiederkommt, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und dann heißt es, so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Es wäre gut, sich auf Jesus einzustellen, sich darauf zu freuen, dass er wiederkommt, auch ihn schon zu loben darüber. Verbunden damit wird die Auferstehung der gläubigen Toten sein, die dann auch zu Jesus gehen. Und das wird der Beginn einer sogenannten Endzeit sein. Die Bibel spricht hier von 7 Trübsalsjahren, das heißt einer Zeit, die mit sehr großer Not einhergeht, ehe sie dann zu einem ganz großen Segen wird. Die gläubigen Christen werden entrückt werden, in die Luft dem Herrn entgegen, während das Volk Israel nicht entrückt wird und alle anderen Menschen auch nicht. Die werden weiterleben auf der Erde. Man kann es vergleichen damit, dass vor der Sintflut dieser gläubige Henoch, vielleicht haben Sie von dem schon mal gehört, da heißt es, er wandelte mit dem Herrn und dann ward er nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn weggenommen. Er hatte ihn entrückt in die Ewigkeit. So werden die gläubigen Christen vor dieser Katastrophe in die Ewigkeit gehen, während der Noah mit seiner Familie in eine Arche geschützt durch diese Not hindurchging. Ich wiederhole das nochmal. Der Henoch wurde vor der Sintflut entrückt in die Ewigkeit, während der Noah durch diese Not hindurchging in dieser Arche und der ganze Rest der Welt untergegangen ist, ihr Leben verloren haben. Ähnlich wird es in dieser Endzeit sein, das heißt, die Gläubigen werden entrückt. Es wird einen Teil geben, der durch die Not hindurch bewahrt wird und der größte Teil der Menschheit wird sein Leben verlieren. Das ist nicht meine Meinung, sondern, soweit ich die Bibel verstehe, deren Aussage. Ich habe keine Angst, dass wir in diese furchtbare Not kommen, denn in Römer 5, Vers 9 heißt es, dass Jesus unser Retter ist vor dem Zorn Gottes. Und diese 7 Jahre heißen Zeit des Zornes Gottes in der Bibel, des Zornes über sein Volk und über die ganze Welt. Und wenn Jesus uns rettet vor dem Zorn, dann habe ich keine Angst, dass wir in diesen Zorn hineinkommen würden. Ja, was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir uns einstellen auf Jesus, der kommt, dass wir wissen, Gottes Geschichte mit seinem Volk Israel geht weiter, nicht nur, weil die jetzt da immer wieder kräftig schießen und Steine sich einstecken und solche Dinge tun, sondern weil Gott treu ist und diesem Volk helfen wird, auch mit Gott wieder zu leben. Wer die Offenbarung liest, die meisten verstehen sie nicht, ich kann das gut bejahen, denn ohne Anleitung wird man sie kaum verstehen. In der Offenbarung Kapitel 4 heißt es zu diesem Johannes, er sollte in die Ewigkeit kommen, komm hier herauf. Und ab Kapitel 4 bis 19 kann man sagen, wird alles so von oben betrachtet, so aus der oberen Warte, was auf der Erde geschieht, nämlich in diesen Trübsalsjahren. Ja, was wird da geschehen? Da werden ziemliche Zorngerichte Gottes geschehen, die die Umwelt schädigen, wird in Form vieler Bilder ausgedrückt, die ich nicht alle aufführen werde. Und Gott wird zu seinem Ziel kommen. Mich fragte gerade dieser Tage jemand, wie kann man an Gott glauben, wo er so viel Leiden zulässt? Ja, und dann wurde mir das Beispiel erzählt von jemandem, der sehr viel gelitten hat in den letzten Monaten. Kann man da noch an Gott glauben? Ich habe dann ein Beispiel erzählt von jemandem, der sehr viel gelitten hat und dessen Glauben an Gott dabei überhaupt erst richtig entstanden ist. Ich dachte, man könnte aber noch ein anderes Beispiel bringen als Frage. Wie lässt Gott es zu, dass die Leute so gottlos leben und es ihnen trotzdem so gut geht? Wie lässt er zu, dass heute so viel betrogen wird in unserer Wirtschaft, dass so viele Kinder ermordet werden, dass so viele Ehepartner sich gegenseitig betrügen und vieles mehr? Wie lässt er das zu, und dass es den Leuten trotzdem noch so gut geht, ohne da mit dem Hammer draufzuhauen? In der Endzeit wird Gott sein, wie soll ich das sagen, die Erde richten. Nicht, dass er mit dem Hammer draufhaut, das Bild ist vielleicht etwas zu platt, aber er wird Gerichte bringen und den Leuten zeigen, dass er nicht einverstanden ist mit ihnen. Und das ist interessant. Viele sprechen ja heute von Umweltschutz. Ich finde das auch sehr wichtig. Der Umweltschutz hat auch eine theologische Seite, dass die Umwelt nämlich leidet, wenn Menschen gottlos leben. Da gibt es in Hosea so eine Stelle, da heißt es: Hört das Wort des Herrn, ihr Söhne Israels, denn der Herr hat zu Rechten mit den Bewohnern des Landes, dass so gar keine Treue und keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land ist. Man schwört und lügt, man mordet und stiehlt, man bricht die Ehe und übt Gewalttat und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Darum wird trauern die Erde und verschmachten wird alles, was darauf wohnt. Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, ja auch die Fische des Meeres werden dahin gerafft. Das heißt, die Schuld des Menschen hat Auswirkungen in der Natur. Wir sprechen immer nur von Abgasreinigung. Unser neues Auto hat auch so einen Dreiwege-Katalysator, damit man die Luft irgendwie etwas gereinigt, da wieder ins Freie bläst. Aber das eigentliche Problem liegt vielleicht nicht in solchen Filtern, die man immer noch mehr einbauen müsste, sondern darin, dass Menschen ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen, weil das auch die Umwelt entlasten könnte. Diese Endzeit wird eine Zeit sein, in der unter anderem sehr viel Umweltkatastrophen geschehen. Es ist von bitterem Wasser die Rede, von Waldsterben in der Bibel, dass ein Drittel der Bäume kaputt gehen und vieles mehr. Eine Folge menschlicher Schuld, nicht nur eine Folge zu schneller technischer Planung, wo man den Überblick verloren hat. In dieser Endzeit wird ein politischer Führer auftreten, der auch ein religiöses Sendungsbewusstsein hat. Er gibt sich aus für den Messias und wird auch von dem Volk Israel angenommen werden als Messias, sich dann in einen neu erbauten Tempel setzen und sagen: Ich bin euer Gott. Er wird dort verehrt werden, nicht nur von diesem Volk Israel, sondern auch von all den anderen Leuten. Sie sagen: Ja, das ist dieser Mann, auf den wir gewartet haben, der der Welt endlich Frieden gibt. Er wird ein Friedensreich aufbauen. Er wird eine Welteinheitsreligion entstehen lassen. Finde ich ja interessant, dass bei uns immer mehr Leute von einem Dialog der Religionen sprechen. Ja, in unserer Kirche sind viele, wenn man das Wort Mission verwendet, schon sauer. Wieso missioniere ich andere? Das heißt ja gerade so, als ob ich die Wahrheit hätte und die anderen nicht. Man sollte vielmehr den Dialog pflegen, wird dann gesagt. Austausch haben mit anderen Religionen, von ihnen lernen. Wenn ich weiß, dass Jesus der Weg ist zu Gott, dann werde ich zwar andere Religionen achten, aber nicht als die Wahrheit. Ich werde die Menschen achten, aber trotzdem versuchen, ihnen zu helfen, Jesus kennenzulernen. Aber in dieser Endzeit wird es eine Art Einheitsreligion geben, weil es auch ein Einheitsreich gibt. Ein Reich, ein Volk, ein Führer, hieß es früher mal. Ganz ähnlich wird es sein. Ein Reich, eine Art Weltreich, einen politischen und religiösen Führer. Und dazu passt natürlich auch eine Einheitsreligion. Dieser Führer wird der Messias sein, auf den Israel wartet. Jesus sagte mal in Johannes 5, Vers 43, wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird, den werdet ihr annehmen. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird, ja, ich bin im Namen Gottes gekommen, mich habt ihr verworfen. Aber wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird, den werdet ihr annehmen. In dieser Endzeit werden viele Zeichen und Wunder geschehen. Dieser politische Führer verfügt über einen Propagandaminister, der sehr viele Wunder tun kann. Da wird ein Standbild angebetet, das sogar reden kann. Ich finde es interessant, dass auch unter Gläubigen zurzeit immer mehr das Verlangen nach Zeichen und Wundern zunimmt. Man möchte endlich wieder was sehen, nachdem man lange genug nur was gehört hat aus der Bibel. Aber wir wandern nicht im Schauen, sondern im Glauben, sagt die Bibel. Das heißt, in der Endzeit werden Zeichen zunehmen und Wunder, aber nicht unbedingt von Gott. Dieses Tier, dieser politische Führer, der auftreten wird in Verbindung mit einer Sieben-Hügel-Stadt, so verstehe ich die Bibel, und auch in Verbindung mit Jerusalem, wird alle, die ihn nicht anbeten, ums Leben bringen. Ja, von Religionen verlangt man gewöhnlich, dass sie tolerant sind, auch wenn sie nicht sagen, ich billige deine Wahrheit, aber ich billige dich als Person. Der Islam hat sich ja verstärkt ins Gespräch gebracht im Moment. weil dieser Rushdie mit seinen Versen, die er da aus der Vorzeit des Koran ausgegraben hat, sich unbeliebt machte. Dieses Todesurteil gegen diesen Mann ist aus der Sicht des Koran und des Islam korrekt. Denn es gibt ein Zusatzbuch zu diesem Koran, das ist die Scharia, eine Art Auslegung, Erklärung islamischen Rechtes. Da steht drin, dass jeder, der vom Islam abfällt, umgebracht werden muss. Dass jeder, der vom Islam abfällt, umgebracht werden muss. Nicht kann, muss. Und wenn jemand seine eigene Religion in dieser Weise dann gefährdet, so wie der Rushdie das tat, dann müsste man ihn also nach diesem Recht umbringen. Weshalb ich das erwähne, ist wieder, um auf diese oder jene Religion zu schimpfen oder einen Mann zu verteidigen, das liegt mir fern, sondern um zu zeigen, dass Abfall, wenn man da nicht mitmacht oder nicht mehr mitmacht, kann man umgebracht werden. Und ich will ein klein bisschen Politik machen, das ist ja gerade diese Verbindung zwischen Israel und Ägypten, wurde ehrend gedacht, dass also ein Friedensvertrag entstand. In Ägypten hieß es bis vor wenigen Jahren, dass das islamische Recht, ja auch diese Scharia, von der ich gerade sprach, eine Grundlage des Staates war, eine Grundlage. Inzwischen heißt es nicht mehr eine, sondern es heißt, das islamische Recht ist die Grundlage des Staates. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen, wo der Unterschied liegt. Das heißt, nach diesem Recht kann auch in solch einem schönen Reiseland wie Ägypten jeder Moslem, der zum Glauben kommt an Jesus, ums Leben gebracht werden und wird nicht bestraft. In der Endzeit wird es genauso sein, da werden alle, die diesen politischen und religiösen Führer nicht anbeten, ums Leben gebracht. Sie werden Märtyrer und nur als Märtyrer können sie dann noch das ewige Leben bei Gott gewinnen, weil sie sich weigern, diesen Führer anzubeten und sich lieber an Gott halten. Ja, wir kriegen das ewige Leben heute ein bisschen einfacher, nicht dadurch, dass wir unseren Kopf hinhalten, sondern unser Herz öffnen für Jesus. Insofern geht es uns im Moment besser. Gott wird in dieser Zeit, die am Anfang eine Friedenszeit wird, wo dieser politische Führer einen Frieden durch Druck herstellt, so wie die Römer damals einen Frieden hatten in ihrer Region, weil sie so stark waren, dass da sowieso keiner dagegen ankonnte, so wird dieser Führer auch ein Friedensreich aufbauen, es aber bald auseinanderbrechen wird und es dann sehr viel Not und Krieg gibt und Naturkatastrophen und Elend. Zuletzt ballt sich alles zusammen gegen Israel. Gott wird dort 144.000 von diesem Volk, ja, wie heißt es, verstecken in dem gespaltenen Ölberg, wird er sie einige Zeit verwahren und schützen vor diesem Tier, vor diesem Führer. Und am Ende wird Jesus wiederkommen und diesem Führer und seinen Mitarbeitern ein Ende setzen, indem er sie mit dem Schwert seines Mundes ums Leben bringt. Steht in der Offenbarung 19, dass einer mit einem Pferd kommt und mit dem Schwert seines Mundes alle diese Feinde tötet. Es ist ein sehr ungewohntes Bild für uns, dass Jesus Menschen ums Leben bringt, wo er doch leidend sein eigenes Leben opferte, als er am Kreuz starb. Jesus ist der Retter am Kreuz, er ist der Richter auch in der Ewigkeit und auch wenn er wiederkommt, wird er ein Stück Gericht üben. Für manchen ist das sehr vertraut, dieser Gedankengang, für andere sehr neu, vielleicht auch erschreckend oder so, dass sie ihn ablehnen. Ich gebe einfach das weiter, was Gottes Wort sagt. Alle, die das Tier angebetet haben, werden von Jesus ums Leben gebracht. Alle, die das Tier angebetet haben, das heißt bei dieser Einheitsreligion mitmachen, werden von Jesus ums Leben gebracht, wenn er wiederkommt. Am Ende dieser 7 Jahre. Und dann werden nur noch die, die dem in irgendeiner Weise entgangen sind, in dieses Friedensreich kommen, wo Jesus neu in Israel Frieden herstellen wird und mit Israel beginnt in der ganzen Welt. Auch die Völker, die das überlebt haben, werden dann ihr Augenmerk auf Israel richten und Gott dort verehren lernen. Dem Volk Israel wird es wie Schuppen von den Augen fallen. In Sacharja heißt es einmal, sie werden hinschauen auf den, den sie durchbohrt haben und werden bitterlich weinen. Das heißt, sie werden dann erst merken, dieser Gott, der uns jetzt bewahrt hat, der hat sogar seinen Sohn schon für uns durchbohren lassen am Kreuz. Und es wird ihnen wie Schuppen vom Augen fallen, dass sie das plötzlich erkennen. Das ist also die Wahrheit, nicht dieser Schein-Messias da, dieser politische Führer, sondern Jesus, der für uns durchbohrt wurde. Und sie werden weinen, ja, aus Beschämung, sicher auch aus Freude, dass dieser Jesus sie doch annimmt und mit ihnen sogar ein Friedensreich aufbaut. In diesem Friedensreich wird mit dem Volk Israel dann zum ersten Mal das geschehen, was Gott mit ihm geplant hat. Ich weiß nicht, ob Sie was von diesem Abraham wissen, dem sagte Gott, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für die ganze Welt. Das Volk Israel sollte ein Segen für die ganze Welt sein. Ich denke, jeder, der ein bisschen Geschichte kennt, weiß, dass es eher ein Fluch wurde für die meisten Länder. Wo ist dieses Volk denn schon beliebt heute? Außer dort, wo vielleicht die Finanzkraft die Leute zwingt, freundlich zu sein zu ihnen. Aber in diesem Friedensreich wird Israel endlich ein Segen werden für die ganze Welt, weil Gott von diesem Land beginnend Segen schenkt für alle Länder und Gottes Erkenntnis und Frieden und ganz viel Liebe. Der Teufel wird in diesem Friedensreich, das 1000 Jahre dauern soll, gebunden werden, sodass er nicht regiert. Die meisten Leute versuchen ihre Welterklärung ja ohne den Teufel und deshalb kommen sie zu so komischen Ergebnissen, dass sie Bosheit und Grausamkeit gar nicht erklären können. Sie wissen gar nicht, wo das herkommt. Auch dieses ständige Gegeneinander in Familien und in Nationen. Der Teufel wird gebunden sein, deshalb wird es keinen Krieg geben in diesem tausendjährigen Reich. Und das Erstaunliche ist, auch der Tod wird nicht herrschen in diesen 1000 Jahren. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass der Tod 1000 Jahre lang nicht herrschen wird. Das heißt, diese Leute werden uralt werden in dieser Zeit, weil der Teufel, mit dem in Verbindung in der Bibel der Tod ist, dort gebunden ist. Und dann heißt es, dass Gott das Antlitz der Erde erneuert. Klar, in diesen 7 Trübsalsjahren ist die so kaputt gegangen, die Natur, dass Gott jetzt etwas Neues aufbauen muss, um seinen Frieden und seine Liebe über die ganze Erde zu erstrecken. Jesus wird wiederkommen. Er kommt wieder für seine Gemeinde und holt sie zu sich, so wie er den Henoch vor der Sintflut zu sich holte. Er wird sein Volk durch diese Trübsalzeit hindurchbringen, so wie er Noah durch die Sintflut hindurchbrachte. Er wird auf der Erde ziemliche Gerichte ausüben, die in den Naturbereich hineingehen, vielen Menschen das Leben kosten. Vor allen Dingen auch diesem politischen Führer, der sich als Messias ausgibt und Zeichen und Wunder tut und eine Zentralregierung hat, wird er am Ende das Leben nehmen. Jesus wird dann König sein über die ganze Erde. Ist die Frage, ob Sie das glauben möchten, ob Sie das als Märchen abtun, als theologische Sonderlehre. In der Bibel steht sehr viel darüber, dass selbst dann im Tierreich Frieden sein wird, dass die Tiere sich noch nicht einmal gegenseitig in dieser Weise bekämpfen wie heute. An der Stelle ist dann die Frage, und mit diesen 1 bis 3 Fragen möchte ich schließen, wenn Jesus wiederkommen wird als Friedenskönig für die Erde, ganz am Ende, um dieses Friedensreich aufzubauen, ist Jesus auch heute in Ihrem und in meinem Herzen ein Friedenskönig? Wenn er wiederkommt und sein Volk zum Segen setzt für die ganze Erde, glauben Sie, dass Gott nicht nur Sie persönlich segnet, sondern Sie auch zum Segen setzt für Ihre Umgebung? Und wenn er wiederkommt, um mit dem Schwert seines Mundes Gericht auszuüben, das Schwert seines Mundes ist eigentlich sein scharfes Wort, das uns trennt von Sünde, glauben Sie denn, dass dieses Wort Gottes auch in Ihrem Leben Sie heute schon von Sünde trennt? Ich wiederhole diese 3 Fragen. Kann Jesus König sein in Ihrem Herzen? Glauben Sie, dass er Sie nicht nur persönlich segnet, sondern auch zum Segen setzt? Und darf sein Wort uns heute schon von Sünde trennen? Jesus kommt wieder. Wir warten darauf. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du wiederkommen wirst. Hab Dank, dass du jeden von uns persönlich kennst und lieb hast. Du weißt, was der Einzelne jetzt auch von dem Gesagten verstanden oder aufgenommen hat. Du weißt, wo Zweifel sind oder auch eine ganz klare Ablehnung. Danke, dass du weiterführst, dass du Verständnis wirkst und dass du dieser König sein möchtest, heute schon in unserem Herzen. Amen.